Der RBB 888 Podcast. 100% Promi.
Vielen Dank für die Einladung.
Das Jahr ist ja fast schon wieder rum. Man mag es kaum glauben, wenn du so eine erste Bilanz ziehst. Wie war das für dich?
Oh, das war ein sehr, sehr schönes Jahr. Ich hatte den Winter über frei und das war auch sehr, sehr nötig. Ich habe, glaube ich, 8 Jahre durchgearbeitet mit Fritzi fürs ZDF, die krebskranke Lehrerin, und dann eben immer Frühling, Sommer, Rügen und die Nora Kaminski für die ARD und Theater. Und das war jetzt einfach wirklich mal, ich glaube, 3,5 Monate am Stück frei und es hat sehr gut getan. Und
wie hast du diese 3 Monate genutzt für alles, was du immer schon mal machen wolltest?
Ja, das ist ganz lustig. Ich habe gedacht, ich verreise mit meiner Freundin und irgendwelche Städtetrips und ich mache dies und das und lerne Italienisch und mache einen Nähkurs. Und am Ende habe ich sehr viele Bücher gelesen immerhin und war total glücklich, wenn die Kinder von der Schule kamen und, weiß ich nicht, hatte einen Kuchen gebacken. Ich habe ganz wenig gemacht und es war super entspannt.
Wir hatten ja gerade die IFA hier auf dem Messegelände. Ist das sowas, was dich auch interessiert? Technologien, neue Geschichten oder eher überhaupt nicht?
Überhaupt nicht. Ich bin immer die Letzte, die sich irgendwas kauft und die Geräte, also mein Smartphone zum Beispiel. Also der Alarm neulich um 11 hat bei mir nicht ausgeschlagen, weil das Gerät zu alt ist. Ich habe da überhaupt kein Faible für, gar nicht.
Und Social Media ist auch nicht deins?
Nee.
Weil dir das zu anstrengend ist, zu aufwendig, oder hast du einfach keine Lust?
Also ich hätte permanent das Gefühl, dass es zu belanglos ist, was ich da reinstellen würde.
Mittagessen und so
abfotografieren. Sowas möchte ich niemanden belästigen. Mhm. Und gleichzeitig möchte ich nicht das Gefühl haben, was anderes liefern zu müssen. Ja? Also so, das ist so, ich möchte niemandem die Zeit stehlen mit Fotos vom Hotelzimmer raus auf die Straße oder so, was auch immer. Da gibt es ja auch tolle Sachen, aber so. Und ich kriege die Tage wundervoll ohne rum, merke ich. Fehlt mir nicht.
Du stammst ja aus NRW. Die Eltern hatten ein Reisebüro, das du eigentlich übernehmen solltest. Aber dann kam das Schultheater und alles war anders.
Ja, also dieses Reisebüro, das ist, wenn ich da heute so drauf gucke, denke ich, wie verrückt, dass ich bis zum Abitur nicht ernsthaft und aktiv darüber nachgedacht habe, ob das mein Weg ist. Aber also ich erkläre mir das so. Mein Opa hat das gegründet auf 6 Quadratmetern. Mein Papa hat das sehr, sehr groß gemacht. Meine Mama hat damit gearbeitet. Meine Oma hat geputzt. Das war Dreh- und Angelpunkt unserer Familie. Immer. Es ging beim Mittagessen darum. Ne? Also das war das Herzstück der Familie tatsächlich. Dieses Reisebüro. Es war das Lebenswerk meines Vaters und hat ihm so viel bedeutet. Und dann hat er eben seine 2 Vuitton-Mädchen, meine Schwester, die ist 3,5 Jahre älter als ich, und mich. Und es war klar, wir übernehmen den Laden. Wir übernehmen das Vuitton-Reisebüro. Und meine Schwester hat dann da auch schon gearbeitet, sie hat auch ihr Abi gemacht und ist dann in die Lehre gegangen und hat da schon gearbeitet, und ich war bei der Industrie- und Handelskammer angemeldet. Und ich kann mich an keinen Moment erinnern, wo ich aktiv mit meinen Eltern beschlossen hätte, dass das mein Weg ist. Oder dass die Frage an mich gerichtet worden wäre. Oder, ne? Oder dass ich je gesagt hätte, juhu, ich freue mich, wenn ich da auch endlich sitze. Nichts davon, und trotzdem war es total klar. Tatsächlich hat meine jetzige Schwiegermama, die hat, also parallel habe ich eben Theater AG und in 2 freien Theatergruppen gespielt, und meine jetzige Schwiegermama, die hat damals gesagt, Mensch, ich habe viel Theater gesehen, du machst es wirklich gut, überleg doch mal, ob das nicht ein Weg sein könnte. Und der Lehrer der Theater AG hat Ähnliches gesagt, und das sind 2 Menschen, oder waren 2 Menschen, der Lehrer ist leider schon verstorben, die mir sehr viel bedeutet haben, einfach, ne, so Vorbildfunktion. Und dann habe ich mich schlau gemacht und gemerkt, oh Mann, das ist ein Beruf, man kann das studieren, ist ja abgefahren. Und habe mir dann ein Herz gefasst und bin zu meinem Papa gegangen und gesagt, Papa, ich glaube, es ist nicht mein Weg. Und eben, ich glaube, es war 00:30 nachts. Also es war wirklich ein Weg dahin, diese Tür zu öffnen und das zu tun. Und natürlich war der enttäuscht, und das kann ich so verstehen. Meine Mami hing so ein bisschen dazwischen. Die hat schon auch gesehen, dass mein Herz definitiv für was anderes schlägt. Aber war dann natürlich auch meinem Vater sehr loyal. Und also die hat mir keine Steine in den Weg gelegt, aber die hat mich jetzt auch nicht wahnsinnig gestützt darin. Meine Oma war ein Kracher. Meine Oma hat damals gesagt, die war dann 90, ne? Die hat damals gesagt, Schätzchen, das machst du 40 Jahre deinen Beruf, dann nimmst du dir jetzt mal was, worauf du Lust hast. Ne? Mhm. Und das fand ich einfach sensationell. Die war eh ein Kracher, aber da dachte ich so, boah, aus der Generation kommt, ne, und ja eher einen Blick darauf zu haben, gut versorgt zu sein und zu essen und bitte ein Dach über dem Kopf, ne, einfach diese Kriegsgeneration mit Flucht und allem, dass von der Lady so ein Spruch kommt, das war der Hammer, das war ganz toll.
Und dennoch hast du nach dem Abi dann erstmal auf Lehramt studiert.
Ja, weil ich feige bin. Tatsächlich ist mein Papa, ganz toll, der ist dann mit mir nach Essen gefahren an die Folkwang. Das ist eine der staatlichen Schauspielschulen in Deutschland. Da gab es ein Informationsgespräch und der Direktor dieser Schule, boah, der war schon sehr direkt und hat sehr schwarz gemalt und der hat schon auch einen Punkt. Ja? Also da bewerben sich an den staatlichen Schauspielschulen, ich glaube es gibt 14 in Deutschland, jedes Jahr um die 1000 Menschen. Es gibt ungefähr 12 Plätze pro Jahrgang. Das ist schon sehr, sehr elitär letzten Endes. Und der sagt, ihr Lieben, ihr könnt euch hier bewerben, klar, wenn ihr einen Platz kriegt, Glückwunsch. Wie es dann nach den 4 Jahren Ausbildung weitergeht, kann ich euch nicht versprechen. Und damit hat er ja recht. Ne? Also kommt ihr an eine Bühne, kriegt ihr einen Vertrag, der läuft genau 2 Jahre. Ihr müsst, also man ist ständig auf dem Prüfstand. Ne? Also nach 2 Jahren kommt vielleicht ein Intendantenwechsel. So, und dann habe ich gemerkt, ich habe so viel Freude an diesem Spielen, aber ich bin nicht selbstbewusst genug, um zu rufen, ey, hier bin ich und ich schaffe das 40 Jahre lang. Und dann gedacht, okay, ins Reisebüro, das ist nicht mein Weg. Ich spiele einfach Theater in meiner Freizeit. Und dann war klar, ich mache was mit Kindern. Das ist irgendwie, ich mag Kinder. Und hab meine Grundschulzeit einfach wahnsinnig in guter Erinnerung und wollte dann Grundschullehrerin werden. Genau.
Du hast ja tatsächlich auch vorgesprochen.
Genau, ich hatte das Grundstudium fertig. Also ich hatte 2 Jahre Primarstufe studiert und diese Idee von Schauspielerin zu werden geisterte aber eben immer noch in meinem Hinterkopf. Und auch da wieder feige habe ich gedacht, so, ich mache jetzt diese Reise und spreche an den staatlichen Schauspielschulen vor. Dann kriege ich von allen eine Absage, kann mir nichts mehr vorwerfen und mache meinen Frieden damit. Ich finde das gar keine blöde Idee.
Das Beste aber ist immer, wenn man nichts erwartet. Ja, aber
kann ich auch nicht enttäuscht werden. Also es ist so, ja, aber so war ich einfach zurückhaltender und trotzdem hatte ich so eine Unruhe und dachte, ey, ich will es mir nicht vorwerfen müssen. Ich beweise mir jetzt mal, dass ich da eh nicht richtig wäre. So war es. So, und dann war ich glaube, zuerst in Bochum und bin direkt in der ersten Runde rausgeflogen. Und das ist eine interessante Erfahrung. Ne? Da kommen diese ganzen jungen Menschen mit all ihren Hoffnungen und haben 3 Rollen erarbeitet und legen diesem dunklen Raum, man sieht ja auch gar nicht, für wen man da spielt. Oder aber es ist so ein tagheller Raum, so ein Seminarraum, ja, wo man alle sieht und wo es so gar keine Theateratmosphäre ist. Und man hat ja keine Erfahrung und spielt sich da blutig und legt diesen Professoren und Professorinnen die Gefühlswelt vor die Füße. Und dann steht man halt abends nicht auf dem Zettel. Das ist schon ein harter Kontrast. Ja, es ist nicht sehr liebevoll, muss man mal sagen. Und dann hatte ich das große Glück, dass meine zweite Schule Leipzig war. Und in Leipzig war das ein bisschen anders. Die haben freundlicherweise uns in 10er-Gruppen nach dem Vorsprechen reingerufen und uns eine kurze Kritik gegeben, was sehr menschlich ist, muss ich sagen.
Und das macht ja auch Sinn letztendlich, ne?
Es macht total Sinn. Es ist wirklich sehr, vermutlich kann man sich, es gibt ja Kollegen, die sind über Jahre, haben die diese Prozedur gemacht, immer wieder Vorsprechen an allen 14. Dann kommen die vielleicht manchmal in die 2. Runde, dann kommen die sogar in die 3. Runde und dann sind es nur noch 20 und es gibt 10 oder 12 Plätze und dann fliegen sie wieder raus. Ja, und ich ziehe da wirklich den Hut vor, diesen Biss zu haben und immer wieder dahin zu gehen. Und so, und Leipzig war, wie gut, dass es meine zweite Schule war. Die haben gesagt, es ist gar nicht so verkehrt, was du da machst, aber du hast die komplett falschen Rollen. Natürlich, ne? Also der Fehler, den, glaube ich, ganz viele machen, wahnsinnig gefühlvolle Sachen, am besten noch Penthesilea oder sowas, was wirklich, wirklich nicht so easy mal eben zu machen ist. Und ich hatte Sartre, ich hatte die Toten ohne Begräbnis. Oh Gott. Und Gräfin Orsina, die ungefähr, weiß ich nicht, 40 ist und ich war aber 22. Also und die haben mir einfach geraten, pass auf, nimm dir neue Rollen, nimm dir Sachen, die nah an dir dran sind, nimm fröhliche Sachen, zeig uns eine Spiellust, Drama kommt später. Und hatte ich natürlich trotzdem erstmal dran zu schlucken und habe dann aber für Berlin, das war die nächste Schule, einfach 2 neue Rollen gearbeitet.
Und zwar HDK, UDK, ne? Hochschule der Künste.
Genau, damals Berlin. Noch HDK, ja. Jetzt UDK. Mhm. Und tatsächlich hier Tucholsky, Lottchen gesteht einen Geliebten. Ich habe mich da hingesetzt, Kartoffeln geschält und habe statt des Berlin Berliner Slangs halt Ruhrgebiet gemacht. Mhm. Und dann ist ja immer der Moment, so nach diesen 3-4 Minuten, wenn man vorgesprochen hat und fertig ist, so Stille. Und dann habe ich gesagt, fertig. Und dann kam aus dem Dunkel des Raums, oh, schade.
Ach, wie schön.
Ja, und das sind so Momente, oh, die vergisst man nicht. Ich habe jetzt so, wenn ich das erzähle, das ist so, wie viel einem das bedeutet, ist wirklich abgefahren. Und wie viel Mut es macht, dann eben noch Leons und Lena zu spielen. Das darf man echt nicht unterschätzen. Ja, und dann
kam die zweite Runde in Berlin und dann kam die dritte Runde in Berlin. Die geht dann in Berlin über eine Woche, 18 Menschen.
18 Menschen, eine Woche. Und das sind dann so lustige Sachen, wie ich betrete einen Raum, da sitzen dann auch wieder Prüfende und dann kommt einfach nur die Aufforderung, nutze mal den Raum und singe ein Lied. So, und das ist unter dem Druck, doch so gerne eine von denen zu sein, die sozusagen bestehen. Es ist wirklich crazy. Also was man da durchmacht, ist wirklich, wirklich verrückt. Aber sie haben mich genommen.
Super.
So, und in dem Moment, wenn man sich da durchgeschlagen hat, ne, ist man natürlich überhaupt nicht mehr klein mit Hut, sondern ich habe in dem Moment keine Sekunde mehr gedacht, ist das ein sicherer Beruf, sondern war der glücklichste Moment in meinem Leben. Krass. Oh Gott, nee, bestimmt die Geburt meiner Kinder. Aber
der berufliche Moment, genau.
Beruflich der glücklichste Moment. Genau. Sehe ich wie von oben, wie ein Kinofilm zu dem Moment, als ich den Anruf bekommen habe.
Dann ging es nach Hamburg, Thalia habe ich gesehen, Komödie am Kudamm, da hast du auch schon mit Olli Mommsen gespielt.
Ja,
damals.
Ja, mit Olli ja oft. Ja.
Und Telenovela Bianca Wege zum Glück, empfindest du das selber auch so im Nachhinein als deinen Durchbruch im Fernsehen?
Ja, ist interessant. Ich habe tatsächlich davor auch schon, ich hatte irgendwie bei SKW, habe ich ja ein paar Folgen gemacht als Kommissarin und hatte auch ein paar 90er schon gedreht. Aber die, ja, Bianca natürlich in der Wahrnehmung von außen ist es sicherlich ein Stück weit ein Durchbruch gewesen. Dadurch, dass man, ich weiß nicht, 43 Minuten über ein Jahr täglich in den Wohnzimmern ist, zu Gast ist. Und der, was ich auch komplett unterschätzt habe, war einfach die Medienaufmerksamkeit. Mhm. Es gab noch keine Telenovela. Und was wir da gemacht haben, war auf eine Art wirklich spektakulär. Also wenn man sowas nimmt wie die Daily, die sind, glaube ich, sowas wie 23 Minuten. Und wir haben am Tag aber 43 Minuten sendefähiges Material gedreht. Also wenn ich eine Serie drehe oder auch 90 Minuten, dann drehe ich sowas wie 4 bis 7 Minuten am Tag. Also wir haben eine Folge gedreht, 43 Minuten. Das heißt, ich hatte am Tag durchschnittlich 17 Szenen. Ich bin am Freitagabend mit 5 Büchern nach Hause gegangen für die nächste Woche, die ich am Sonntagabend möglichst halbwegs können musste, weil die Zeit unter dieser Mittwoch, während wir gedreht haben, war zum Textlernen ein bisschen knapp. Das war ein unfassbarer Ritt, würde ich nie wieder machen können, einfach weil ich weil alles kollabieren würde bei der Vorstellung, das nochmal ein Jahr zu machen. Aber ich habe so viel gelernt. Ich habe so unfassbar viel gelernt und wir waren eine so tolle Truppe. Ja, so würde ich es mal verbuchen.
Und dein eigenes Glück hast du quasi schon in der Schule gefunden, habe ich gesehen. Du hast deinen Mann, also deine Jugendliebe, dann später auch geheiratet. Allerdings erst sehr viel später, nach 18 Jahren.
Ja, wir haben uns tatsächlich in der Theater AG kennengelernt, verrückterweise. Mhm. So, und zusammengekommen sind wir, da hat mein Mann Abi gemacht, der ist jünger. Und ich habe schon studiert. Ja, verrückt. Ja, irgendwie ist das. Es ist super. Ich werde auch ganz oft gefragt, wie macht man das? Ich glaube, was ist der Trick, dass man so lange zusammenbleibt? Da gibt es keinen Trick. Also nicht, dass ich den kennen würde. Ich glaube, wir hatten einfach das Glück, dass da ganz viel stimmt bei uns. Und
war euch das vom ersten Moment an klar? Ihr habt euch gesehen, oder sagen wir mal vielleicht nach ein paar Tagen, und ihr wusstet, das ist es?
Also von außen sicher nicht, weil wir, also unterschiedlicher kann man nicht sein. Ich war eben, hatte ich jetzt ja durchaus auch schon erzählt, sehr schüchtern und artig, einfach auf eine Art, ne? So. Mhm. Und mein Mann war laut und Schulsprecher und der war wirklich, der hat immer als letzter das Licht ausgemacht auf Partys. Der war wirklich einfach das Gegenteil von mir. Ich habe keine Ahnung, wer uns da zusammengeführt hat, aber es schrie nicht danach, überhaupt nicht. Und es war auch nicht lieber auf den ersten Blick. Das war wirklich Theater AG und dann später zusammen, als ich eben schon studiert habe und er Abi gemacht hat, zusammen in der Freien Theatergruppe haben wir zusammen gespielt und hatten dann eine Zweierszene, Boto Strauß, sieben Türen, Hochzeitsabend hieß das. Und irgendwie hat es dann da gefunkt. Jetzt ist das immer noch mein Mann und ich bin seine Frau. Das wussten wir natürlich nicht, dass es darauf hinauslaufen würde. Aber es ist ganz schön. Ich bin da durchaus dankbar für.
Die meisten kennen dich und lieben dich natürlich als Inselärztin. Praxis mit Meerblick. Das gibt es seit 8 Jahren sehr erfolgreich. Was meinst du selber? Was macht diesen Erfolg so aus?
Ach, das ist für mich ganz schwer zu sagen. Ich glaube, wir sind gerade alle so ein bisschen überrollt, dass der Erfolg so da ist und auch so präsent. Ich drehe gerade wieder die nächsten Folgen auf Rügen und ich werde da so unfassbar oft erkannt und die Leute drehen sich um. Also klar, ne, da liegt dann natürlich auch der Fokus drauf und das hat sich auch rumgesprochen, dass wir das da drehen. Und das ist so ein wohlwollendes Erkennen jedes Mal. Und ich dachte, okay, wo kommt denn das her? Was ist denn das? Also ich glaube, dass wir uns Mühe geben, da eine Ehrlichkeit reinzukriegen und schöne Geschichten zu erzählen, die berühren und unterhalten, die einem zum Lachen und vielleicht auch mal zum Weinen bringen. Und dass die Mischung stimmt. Ich habe tolle Kollegen und tolle Kolleginnen, das ist ein wahnsinnig toller Cast. Und die Leute hinter der Kamera lieben das auch und kommen eben immer wieder. Also unser Team ist wie Family. Wir haben eine Tischtennisplatte in Sassnitz stehen und da spielen wir zu 30. Rundlauf. Und das ist wirklich wahnsinnig schön.
Und die Nora kommt ja aus dem Ruhrpott, wie du auch.
Ja.
Wie viel habt ihr gemeinsam? Wie viel hast du gemeinsam mit ihr?
Vielleicht das Bodenständige, würde ich sagen. Ich bin, glaube ich, auch schlagfertig. Sie ist es noch mal ungehemmter. Das mag ich aber auch sehr an ihr. Die haut die Sachen ja raus. Mhm. Und das mache ich nicht. Ich überlege schon ein bisschen so, wem trete ich damit zu doll auf die Füße und wie könnte ich es ein bisschen diplomatischer formulieren. Aber das macht natürlich zum Spielen wahnsinnig Spaß. Einfach raushauen. Und irgendwie, dass es einem egal ist, was es mit dem anderen macht, weil es gesagt werden muss.
Mhm. Was muss denn insgesamt eine Rolle haben, dass sie dich packt? Dass du sagst, Mensch, die möchte ich unbedingt spielen.
Eine Vielschichtigkeit. Nora zum Beispiel, ja, die ist ja sehr souverän in ihrem Beruf und im Umgang mit kranken Menschen. Ne? Da hat die eine tolle Art, zu helfen und da zu sein. Und das Interessante ist dann aber, und danach suchen wir auch immer wieder, dass es auf privater Ebene Momente gibt, die sie aus der Bahn werfen. Und das ist ja ganz wichtig. Wenn man immer nur eine Frau erlebt, die alles im Griff hat, würde sie schnell abnutzen. Aber wenn man mit dieser Figur mitgeht und dann erlebt, wie sie eben zum Beispiel eine Fehlgeburt hat oder um einen geliebten Menschen plötzlich bangt, weil es nicht der Patient ist, sondern der Mann oder so, dann, also die Figuren müssen aus der Reserve gelockt werden, damit es spannend wird.
In dem Film und überhaupt in einigen Rollen fährst du sehr viel Fahrrad, fährst du im richtigen Leben auch?
Ja, also heute nicht. ich mache in Berlin alles mit dem Rad. Ich liebe Radfahren. Also man ist einfach so viel schneller, ganz ehrlich.
Mhm. Du kommst aus dem Ruhrpott, haben wir gerade gesagt, aus Witten. Und du lebst aber jetzt mit deiner Familie in Berlin und du hast überhaupt zu Berlin ja auch einen besonderen Bezug. Du hast ja hier studiert an der HDK, damals noch UDK.
Genau, damals
ja.
HDK, ja.
Genau. Anfang der 90er. Mhm. Wie hast du das Berlin der 90er noch in Erinnerung?
Das ist so verrückt. Ich spreche auch mit meinem Mann da immer wieder drüber, die Clubszene und so. Und ich habe das Gefühl, boah, in welcher Blase war ich denn? Ich bin aus dieser, gut, Berlin, Witten ist eine Großstadt, aber nicht wirklich. Und dann kommt man nach Berlin. Es hat mich wirklich total überfordert. Und ich habe die ersten 3 Monate bei meiner Tante gelebt, alte Berlinerin, die im Corbusier-Haus eine Wohnung hatte. Also wir haben wirklich das Schlafzimmer zusammengeteilt. Es war so eine Puppenstube, wirklich wahnsinnig kleine Wohnung. Und von da bin ich jeden Morgen zur HDK um 7.50 Uhr, war Stockkampf. Und dann bin ich gegen 21 Uhr wieder nach Hause. Und das ist ja total verschult, dieser Studiengang. Ich habe von Berlin wirklich nicht viel mitgekriegt. Also es ging ausschließlich 4 Jahre um Schauspielerei. Was toll war. Also es ist so ein Geschenk, so einen Studienplatz zu kriegen. Und ich war schon auch mal tanzen und bestimmt auch in irgendeiner Kneipe, aber ich war eben nicht, ich habe keinen Studiengang gehabt, wo man irgendwann Scheine macht, sondern man stand da um 7.45 Uhr auf der Matte. Das gehörte dazu und das wollte ich auch.
Mhm. Nun lebst du jetzt ja mit deiner Familie in Berlin. Was liebst du an der Stadt?
Ich glaube auf eine Art die Anonymität, die sie mir bietet und gleichzeitig mein Kiezleben. Das ist ja wie ein Dorf. Also das ist ja unser Stadtteil, wir sind jetzt glaube ich seit 25 Jahren da.
In Neukölln immer noch?
Genau, das ist Dorf. Da grüßt man sich und da ist mein Bäcker und da ist mein Café und da kaufe ich den Kuchen. Und also das ist so, und ich glaube, das können viele Berliner unterschreiben, dass man ja so seine Base hat, von der man ausgeht.
Das liebe ich an Berlin. Ich liebe dieses, natürlich das kulturelle Angebot, was ich wahnsinnig selten nutze. Das ist ja auch so gaga, ja, dass man immer denkt, naja, Schaubühne läuft mir ja nicht weg.
Aber allein das Gefühl, man könnte, wenn man wollte.
In wie viele Kinofilme kann ich gehen, ja, im Original. Und das liebe ich sehr. Ich liebe das Tempelhofer Feld, solche Sachen.
Und Berlin im Sommer ist natürlich sowieso der Knaller.
Berlin im Sommer ist der Knaller. Ich bin aber ein totaler Freund der Jahreszeiten. Ich liebe auch den Herbst und einen richtigen Winter. Mega.
Du bist ja aufgewachsen in einer Familie, die ein Reisebüro geführt hat. Deine ältere Schwester führt es weiter, noch in Witten. Bist du jemand, der gerne auch verreist?
Ja, na klar, total gerne. Wir haben lustigerweise, also man denkt ja, boah, wenn die Eltern ein Reisebüro haben, die haben bestimmt total fancy Reisen gemacht. Das haben wir überhaupt nicht gemacht. Mein Papa hat, da war ich 7, ein Ferienhaus gekauft in Ostfriesland.
Okay.
Es ist bitter, wenn man es, aber das war natürlich toll. Also ein Ferienhaus in Ostfriesland ist schon auch toll und da haben wir unsere Sommerferien verbracht. Und ansonsten war es ganz auf Gran Canaria. So, ich liebe Reisen. Ich bin mit meinem Mann, als die Kinder noch nicht da waren, viel gereist, auch so ein bisschen weiter weg. Mit den Jungs war das weiteste Brasilien. Das war auch toll. Jetzt ist es ja so ein bisschen mehr Europa und ich glaube, dann geht es jetzt irgendwann mal wieder los, weiter zu reisen. Also weitere Reisen zu machen und auch länger. Vielleicht auch, wenn man dann wieder unabhängig ist von Schulferien.
Wart ihr in diesem Jahr schon weg?
Gar nicht heiß, Gott sei Dank.
Wir haben gerade jetzt in dieser Woche das Thema Einsamkeit. Einsamkeit auch in der Großstadt. Gab es Momente in deinem Leben, wo du dich alleine gefühlt hast? Einsam tatsächlich?
Ich würde sagen, nein. Nee, ich... Ehrlich gesagt nicht. Ich habe ja eh so meine kleine Familie, ne? Meine Mama, meine Schwester. Da, wo ich immer denken würde, die sind da. Mein Mann ist seit 30 Jahren an meiner Seite.
Das ist überhaupt unfassbar. Wir haben letztes Mal darüber ja auch schon gesprochen, wo ich dich nach dem berühmten Rezept, aber es gibt einfach kein Rezept, außer Liebe, Liebe, Liebe wahrscheinlich.
Ja, und muss passen. Ich glaube, es muss von vornherein muss ganz viel passen. Man kann sich irgendwie nicht zurechtbiegen. Also man kann natürlich Dinge ändern, dem anderen zuliebe oder mal über Sachen nachdenken. Aber ich glaube, so eine Grundeinstellung muss stimmen, glaube ich. Und deshalb, und meine Freunde, meine Freundin, das ist auch so ein ganz alter Klüngel. Das ist ein Riesenglück, ist mir auch total klar.
Gibt es vielleicht Momente, wo du die Einsamkeit suchst, also bewusst aussuchst und es auch gerne magst?
Also ich kann sehr gut alleine sein. Das kann ich tatsächlich. Wenn ich jetzt auf Rügen arbeite, genieße ich das, nach Hause zu kommen und eben nicht, ne, so gleich Family und Kochen und was muss man für morgen bedenken, was muss noch gekauft werden, wer hat was vergessen, wie können wir das wieder gut machen, so das Übliche, was man dann noch so hat und was ja ein Familienleben auch ausmacht. Und das genieße ich sehr. Und je älter die Kinder werden, desto mehr kann ich das genießen, weil man ja sonst, als sie klein waren, bin ich ja durchaus auch schon zum Drehen weggefahren und da rattert das schon nochmal anders im Kopf.
Also mein zumindest. Wie lange dreht ihr immer auf Rügen?
Das ist ein Monat für zwei Filme. Das ist ein Monat Rügen, ein Monat Berlin. Genau. Und wir machen 4 dieses Jahr und ab nächstem Jahr sogar 5.
Mhm. Und wie managst du das? Also fährst du am Wochenende nach Hause oder wie?
Ja. Ja, tatsächlich immer. Das finde ich auch richtig. Das finde ich fair.
Nein, das möchte ich auch. Das ist total gut.
Ja. Jetzt am nächsten Samstag können wir dich erleben in einem Polit-Thriller.
Ja.
Der auch in Berlin spielt.
Mhm. Er fängt zumindest in Berlin an, genau. Ich bin die Mitarbeiterin einer Bundestagsabgeordneten und das Ganze ist so ein bisschen, also das Schwierige ist, dass meine Chefin auch eine alte Freundin ist, die mich zu diesem Job gebracht hat, mich geholt hat und gleichzeitig ist sie Patentante meiner Tochter. Es gibt sozusagen so ein bisschen eine Gemengelage von beruflicher Abhängigkeit und privater Freundschaft. Und die Grenzen von, was macht man und wovon lässt man lieber die Finger, was Korruption und Freundschaftsdienste und sowas betrifft, verwischen. Und dann setzt sich eine Riesenlawine von Gewalt und Wahnsinn.
Und deine Rolle?
Alleinerziehende Mutter, relativ toughe Lady, finde ich, die einfach versucht, ihre Tochter durchzubringen. Die studiert mittlerweile in England und ist auch groß und hat durchaus auch eine eigene Meinung und einen eigenen Willen. Ach, so eine Berliner Frau, die schon weiß, was sie will und die aber, glaube ich, die Dimension des Ganzen nicht umrissen hat.
Wo habt ihr gedreht? Tatsächlich im Regierungsviertel?
Ja, aber wirklich nur 2 Tage und dann, oder 3. Und dann spielt der Rest des Films ja auf dem Land tatsächlich. Und Jutta Wachowiak spielt meine Mutter. Und es ist dann so eine 3-Generationen-Frauengeschichte.
Mhm.
Ist ganz spannend. Es gibt diese sehr private Ebene und eben das, was dann da noch so passiert.
Und da habt ihr in Mecklenburg-Vorpommern gedreht. Ne? Das ist so ein bisschen das Feeling dann wieder Praxis mit Meerblick.
Meerblick, ja, mhm. Genau. Nur ohne die Ostsee.
Wer ist noch im Cast?
Paula Hartmann spielt meine Tochter. Kai Schewe spielt den ehemaligen Bürgermeister und meine Jugendliebe. Und das ist so der Hauptcast.
Netz der Gier heißt es am nächsten Samstag um 20.15 Uhr in der ARD. Was steht denn sonst noch an? Wo können wir dich jetzt in Zukunft noch sehen?
Ich glaube, jetzt diese 4 Filme müssen fertiggestellt werden, die ich dieses Jahr jetzt dann da oben auf Rügen drehe. Und die kommen dann wieder im März, April nächsten Jahres.
Setzt ihr euch dann en famille sozusagen vor den Fernseher?
Zusammen davor, das ist eine gute Frage. Ich könnte mal fragen, ob die Lust haben. Praxis mit Mehrblick. Ich habe die dann oft schon gesehen, wenn die kommen. Und es gibt nicht dieses Oh, die Mami kommt im Fernsehen, da setzen wir uns jetzt davor. Überhaupt nicht. Und das finde ich total richtig.
Am 14. Dezember, also Geburtstag.
Ja.
Wie war das für dich so als Kind, 10 Tage vor Weihnachten Geburtstag zu haben?
Ah, das finde ich ja noch als Abstand okay. Also na klar will man eigentlich im Sommer Geburtstag haben, damit man draußen feiern kann. Und es ist eigentlich jedes Jahr wieder so ein Rumgeeier, weil im Park treffen ist ja immer eher schwierig. Aber das ist okay. Ich glaube, noch näher ran an Weihnachten wäre irgendwann unglücklich.
Bist du jemand, der viel und gerne feiert?
Ja, nicht unbedingt mich, aber generell schon. Aber ich feiere schon auch meinen Geburtstag, mache ich doch.
Tanja, danke, dass du da warst.
Das
hat mich sehr gefreut. Vielen lieben Dank.